Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Nummer 1 Spiegel-Bestseller-Autorin der Bücher Schön, dass es dich gibt und Zurück zu mir. Ich bin Gründerin der Rise Up and Shine Uni und meine Vision ist es, hier in meinem Leben so viel wie möglich dazu beizutragen, dass Menschen ihren eigenen spirituellen Weg gehen, in ihre eigene persönliche Weiterentwicklung kommen und dass wir gemeinsam diese Erde zu einem schöneren, besseren, liebevolleren, lustigeren Ort machen. Dafür bin ich hier, dafür bist du wahrscheinlich auch hier und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir heute im Podcast zwei so coole, inspirierende Menschen im Interview zu Gast haben. Und zwar ist Rudolf Schenker da und Lars Arment, die zusammen ein Buch geschrieben haben, Rock Your Life, was diese Woche erschienen ist. Und Rudolf Schenker, vielleicht kennst du den Namen, ist deutscher Gitarrist, Songschreiber und Bandleader der Band The Scorpions. Und die Scorpions sind die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten. Und schon ganz früh hat sich die Vision von Rudolf entwickelt, mit den Scorpions überall zu spielen, wo es Steckdosen gibt und einmal zu den 30 größten Rockbands gehören. Und eine Vision, die sich tatsächlich 20 Jahre, nachdem die Band gegründet worden ist, erfüllt hat. Und ja, Rudolf ist ein unglaublich inspirierender, hochspiritueller Mensch, der immer noch meditiert, seit seinem 18. Lebensjahr Yoga macht und in Hannover lebt mit seiner Familie. Und in seiner Biografie, um die es in dem Buch geht, Rock Your Life, das er zusammen mit Lars Arment geschrieben hat, spricht er eben über all die Dinge, die er gelernt hat auf seinem Weg. Wie er Visualisierung zum Beispiel für sich genutzt hat und eben auch über diese 40-jährige Bandgeschichte. Und es ist ein so spannender, inspirierender Mensch für mich gewesen. Ich habe wahnsinnig viel daraus für mich mitgenommen. Vor allen Dingen auch wieder das Thema, du musst es einfach in dir sehen, daran glauben und losgehen für deine Träume, auch wenn es sonst niemand sehen kann. Und Lars Arment, die meisten von euch kennen ihn, ein wunderbar, toller, guter Freund von mir. Er ist auch Coach, er ist Motivator, er ist Bestseller-Autor, er ist ein wundervoller Freund von mir und wirklich ein richtig toller Mensch, einer der Menschen, die ich wirklich auch nicht in meinem Leben missen möchte. Er ist unter anderem auch der Autor von dem Buch Dieses bescheuerte Herz, das verfilmt wurde und er hat zusammen mit Rudolf das Buch geschrieben Rock Your Life. Und in dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, was die meisten Menschen im Leben tatsächlich falsch machen, wie du dir ein glückliches Leben erschaffen kannst, wie du schaffst, niemals aufzugeben und wirklich daran zu glauben, was du gerne machen möchtest, wie du Unmögliches möglich machen kannst und welche Rolle dabei Meditation spielt und Spiritualität. Und Rudolf nimmt uns mit, ja, wirklich auf seine Lebensreise und wir können, glaube ich, alle eine ganze Menge von ihm lernen. Und ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit dieser Folge, ganz viel Inspiration, ganz viel Glauben an dich, an deinen Weg. Und wie immer, schreib mir natürlich gerne danach bei Instagram @LauraMarlinaSeiler, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Und bevor es losgeht, möchte ich dir noch eine ganz wichtige Sache erzählen. Und zwar habe ich ja vor zwei Jahren ist es schon, hier auf Maui, auf Hawaii, einen unglaublichen Herzenskurs von mir aufgenommen. Und zwar Löwenherz, die geheime Kraft der Vergebung. Und du kannst noch bis Ende März an dem Kurs teilnehmen. Dann wird es diesen Kurs erstmal nicht mehr geben, weil ich mich jetzt auf neue Projekte konzentriere. Irgendwann wird er vielleicht nochmal kommen in einer anderen Form, aber erstmal wird es Löwenherz nicht mehr geben. Und wenn du möchtest, wenn du die geheime Kraft der Vergebung kennenlernen möchtest und Ho'oponopono lernen möchtest, was ein hawaiianisches Vergebungsritual ist und Freiheit in deinem Leben haben möchtest, Power in deinem Leben haben möchtest und einfach Frieden mit deiner Vergangenheit haben möchtest, dann melde dich an zu Löwenherz. Do it! Sei dabei, mach dir selbst dieses unglaubliche Geschenk und mach den Kurs. Löwenherz, die geheime Kraft der Vergebung. Bis Ende März kannst du noch dabei sein. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit dem mega tollen Interview mit Rudolf Schenker und Lars Arment, wie du trotzdem weitermachst, auch wenn niemand an dich glaubt. Ich freue mich so sehr, heute zwei so inspirierende Menschen im Podcast zu haben. Lars Ament, Rudolf Schenker, es ist so schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig. Danke für eure Zeit.
Aber wir freuen uns, dass wir hier sein können, in so einer schönen privaten Atmosphäre und mal einen kleinen Schnack machen.
Ja, ja, ich freue mich drauf.
Total, danke. Danke für die Einladung. Ja.
Und das Schöne ist, der Grund, warum wir heute hier sind, ist euer Buch Rock Your Life. Und da als kurze, um einmal alle abzuholen, Lars, wir kennen uns seit mittlerweile über 5 Jahren und ich weiß noch, das erste Mal, als wir uns getroffen haben, hast du mir von diesem Buch erzählt und du hast gesagt, das war das wichtigste Buch, was du jemals geschrieben hast und dass es für dich so schade war, dass es irgendwie nie so viele Menschen erreicht hat, wie du gehofft hattest oder was du dir gewünscht hättest für das Buch und jetzt ist das Buch wieder da und jetzt kann es Millionen von Menschen erreichen und ich finde es so schön, dass sich da heute irgendwie so ein bisschen der Kreis schließt und ich jetzt Rudolf auch kennenlernen kann, weil er damals so in so hohen, großen Worten von dir gesprochen hat und meinte, dass du auf jeden Fall einer der Menschen warst, die ihn sehr, sehr bewegt haben und dieses Buch auch. Also deswegen danke, dass ihr da seid und ich bin ganz gespannt, mehr zu erfahren. Vielleicht fangen wir damit an, wie ist es zu dem Buch gekommen? Also wo ging die Reise los?
Ich habe eine Anfrage bekommen vom Verlag und die haben gesagt, ja, wir haben hier den Rudolf Schenker und der würde ein Buch schreiben gerne. Und der ist ein bisschen kompliziert, aber wir haben so das Gefühl, dass du da passen könntest. Und dann habe ich so damals gedacht, ja, Rudolf Schenker, musste ich erstmal googeln. Aha, Scorpions. Ja, war erstmal nicht so begeistert. Das wird jetzt ein bisschen schwer für dich.
Aber nee, ich meine das ganz und gar nicht. Das klingt sehr gut für mich eigentlich. Weil es aus dem normalen Klischee rausgeht.
Richtig. Ja. Und ich habe das gedacht, was viele, viele denken, wenn sie an Scorpions denken. Ja, so in meiner Generation, ja, Wind of Change und so Oma-Rock, Opa-Rock. Und war erstmal nicht so begeistert. Und dann war ich aber auch in so einer Lebenskrise damals und war selbst so ein bisschen auf der Suche nach meinem Weg. Und dann irgendwie hat mich das dann doch nicht losgelassen. Hab dann aus dem Impuls heraus geantwortet, okay, bin bereit, Rudolf zu treffen. Und dann bin ich nach Schwarmstedt gefahren und dann haben wir uns getroffen. Und das war so ein Magic Moment, weil ich saß da und Rudolf kommt rein. Und das Erste, was ich gedacht habe, war, so sieht also ein echter Rockstar aus den 80ern aus. Also wirklich, alle Klischees, ja. Schwarze Lederjacke, Silberringe, Totenköpfe und so richtig und so straight 80s Rockstar. So aus der Zeit gemorpht. Und ich so, geil. Wirklich geil. Und dann haben wir uns kurz begrüßt und dann haben wir in die Karte geschaut und haben geguckt, ausgesucht, die Kellnerin kam und wir haben zeitgleich bestellt und zwar, weißt du noch?
Nee.
Rote-Bete-Suppe. Ich meine, es gab alles auf der Karte und wir haben beide Rote-Bete-Suppe bestellt und dachte ich so, okay, auch interessant. Und dann hat er so ein bisschen erzählt und ich dachte so, der scheint ganz viele Antworten zu kennen auf Fragen, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Wie wird man glücklich? Wie geht man mit Absagen um? Wie findet man seinen Weg? Wie geht man damit um, wenn niemand an dich glaubt? Wie geht man damit um, wenn man eine Vision hat, die so aberwitzig erscheint, dass man dafür ausgelacht wird? Und wie schafft man das, niemals aufzugeben? Und dann guckt mich der Rudolf an und sagt so, ja, hör mal zu. Und dann hat er einfach eine Anekdote nach der nächsten rausgehauen und ich dachte so, dieses Buch muss ich schreiben. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil ich eigentlich nichts getan habe. Ich habe einfach nur zugehört. Und Rudolf hat erzählt und erzählt und erzählt und ich hatte wirklich beim Schreiben Gänsehaut, weil das einfach, jede Geschichte war krasser als die alte. Es war so, okay, wow, 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 wow. Und dann ging es noch weiter, als er sagte, ja, und ich habe mit 20 oder mit 19 angefangen zu meditieren. Und ich habe bei meinem Vater ein Buch gesehen über Yoga und habe ich Yoga gemacht. Und das mache ich jetzt seit 50 Jahren. Und ich habe meine Band, die Scorpions, auch immer so nach diesen Gesetzmäßigkeiten des Lebens versucht zu führen. Und guck, wo wir heute sind. Wir sind nach den Rolling Stones die langlebigste Rockband der Welt. Über 100 Millionen verkaufte Platten. Weltweite Stars. Also so die Superlative hören gar nicht auf. Und da habe ich mir so gedacht, so einem Menschen kann man doch mal zuhören. Und dann haben wir uns getroffen und getroffen, immer wieder getroffen. Und so ist dieses Buch entstanden. Und dann habe ich eine vielleicht wichtigste Lektion meines Lebens erfahren. Eine der wichtigsten Lektionen. Das Buch war fertig und ich hatte so viele Hoffnungen in dieses Buch, weil ich so begeistert war. Und dann haben wir uns ein bisschen verworfen mit dem alten Verlag und es war relativ klar, dass das vorbei ist. Und dann hat Rudolf zu mir gesagt, guck mal Lars, manchmal passieren im Leben Dinge im Außen, die man nicht beeinflussen kann. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst all deine Energie und gehst in den Krieg. Und bist in dieser negativen Energie. Oder du legst dich schlafen und wartest, bis die Zeit wieder für dich spielt. Lass uns schlafen gehen. Lass uns das Buch auf Eis legen und unser Ding machen. Und eines Tages treffen wir uns wieder und holen das Buch wieder aus dem Winterschlaf hervor, weil es ist zeitlos. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig begriffen, was es bedeutet, zu warten für etwas, was dir wirklich am Herzen liegt. Und jetzt haben wir 10 Jahre gewartet. Und jetzt sind wir wieder hier und dieses Buch ist jetzt endlich wieder zu haben.
Im Grunde ja 12 Jahre.
12 Jahre.
Ja. Ja, das ist eine schöne Sache eigentlich. Ja, wenn man es so hört, weil ich das jetzt natürlich mit dem vielen, was ich so erlebe, wenn ich um die Welt reise, geht natürlich einiges verloren von dem, was ich impulsiv zu dem Augenblick sage. Ich muss dazu nochmal sagen, ich habe dann die Manuskripte von Lars immer faxmäßig und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das sogar das Buch selbst interessiert, wie er das so geschrieben hat und wie lebendig. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, das so von seiner Art zu lesen. Es waren ein paar Sachen manchmal so, dass ich sage, okay, da können wir nochmal drüber sprechen, dass es auch richtig so dargestellt wird, wie ich es auch gesehen habe und so weiter. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und das ist ja auch der Kern der Geschichte, worum es ging, wenn man mich jetzt fragen würde, das spüre ich gerade, dass die Frage nun kommt. Dass ich da mich aufgerissen habe, oder nicht aufgerissen, dass ich inspiriert worden bin, ein Buch zu schreiben. Und das kam nur deshalb, weil unheimlich viele Menschen auf der Welt mit mir gesprochen haben und uns erhalten haben und dann kamen die irgendwann mal wieder, das ist mir dann gar nicht so bewusst gewesen, und haben gesagt, weißt du, als wir im Rainbow in Los Angeles, in Hollywood, da zusammengesessen haben, da habe ich so viel rumgeredet und du hast gesagt, Junge, nicht reden, machen. Ich bin sofort los und habe mir sofort eine Teat, das ist so eine Bandmaschineaufnahme, und habe sofort angefangen, Musik zu machen. Musik gemacht, bin zwar jetzt kein Musiker geworden, aber ich bin in der Musikindustrie, ich bin nämlich der Production- und Stage Manager der Rolling Stones, der Hauptperson gewesen da, und er hat gesagt, du hast mich da eigentlich, und das ist mehrfach passiert, dass mich Leute so angesprochen haben, weil ich so in meiner unbedarften Art, da so, wenn man sich unterhalten hat, nicht das so leichtfüßig nochmal, aber ich habe jede Sache, die irgendwie jemand so gesagt hat, am Schopf ergriffen, habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass doch ohne nur zu reden und zu sich beschweren, klappt nichts. Man muss schon selbst eine Zielsetzung haben, davon überzeugt sein und ganz wichtig, das Gefühl zu haben auch, damit Spaß haben zu können. Denn der entscheidende Punkt bei all dem ist, das machen die meisten Menschen nämlich nicht, sie konzentrieren sich auf das Geldmachen. So, und dadurch, dass sie sich auf das Geld konzentrieren, gehen sie nicht in die Sache, mit der sie Geld verdienen wollen, hinein, sondern sind erstmal nur, der hat so viel Geld und der hat so viel und so. Und mit einmal sind sie drin in diesem ganzen Kreislauf und dann können sie nicht mehr raus. Und dann sagen, wir haben mir ganz anders vorgestellt. Jetzt bin ich hier drin. Jetzt ist die einzige Chance und die einzige, dass sie auch so viel Geld verdienen. Aber es macht sie nicht glücklich. Und beim Fahrrad hat mir zum ersten Mal gleich gesagt, als ich mir Gedanken gemacht hatte, meine Mutter hat immer gesagt, als ich Musiker wollte ich schon werden. Und nein, pass auf, du musst wenigstens einen vernünftigen Beruf gelernt haben. So, dann habe ich natürlich überlegt, was machst du, Friseur? Nee, das ist nicht das Richtige, obwohl ich eine Begabung dazu hatte. Fotograf? Nee, auch nicht. Meine Mutter wollte vernünftig. Also, wo bist du gut? Physik, Chemie und so Geschichten. Ja gut, dann wirst du eben Fernbildermonteur, war der Erste. Aber dann habe ich gesagt, gut, okay, Starkstromelektriker, weil das gleich um die Ecke bei uns war, Hastra, Hannover-Braunschweig, Stromversorgungs-AG. Und dann habe ich da gelernt, habe das alles abgeschlossen und habe dann ja das machen können, was ich wollte. Und mein Vater hatte, bevor ich mir das alles ausgesucht, Junge, mach dir nicht so eine Gedanken. Mach das, was dir Spaß war, macht und das Geld kommt ganz von selbst.
Hat dein Vater zu dir gesagt?
Ja.
So, ja. Was für ein cooler Vater.
Ja. Tja, und deswegen bin ich auf dieser Grundlage, und das habe ich auch im ganzen Leben, habe ich das sozusagen verfolgt in der Chemie einer Band. Als die Beatles zu Rolling Stones kamen, da war für mich der Fall klar. Da sind 4, 5 Freunde, die reisen um die Welt und machen Musik und bringen, anstatt, das ist ja noch deutsche Nachkriegsgeneration, anstatt mit Panzer zu kommen und Leute umzubringen, wir kamen mit Gitarren und haben eben unsere Message, Love, Peace und Rock'n'Roll, per Musik gebracht. So, und das war die ganze Sache. Dazu gehört eine vernünftige Chemie. Freundschaft, ja, Chemie, Musiker auch, die richtige Chemie. Dann bist du auf der Spaßbahn und hast Spaß, du verdienst Geld. Das Geld interessiert mich eigentlich gar nicht. Da habe ich mich gar nie drum interessiert. Am Anfang ja, weil ich zusehen muss, dass irgendwie die ganzen Rechnungen bezahlt werden mussten. Aber danach gar nicht. Ich habe das gemacht, was Spaß macht. Das Geld kann man nur. Ja, aber das Leben meistert man spielerisch oder gar nicht. So, und die meisten Menschen nehmen das Leben zu ernst. Und durch diese Ernsthaftigkeit werden sie krank, steif, stocksteif, freuen sich auf 65 und wenn sie 65 sind, 2 Jahre später sind sie tot. Weil sie sich aufgegeben haben. Der Geist funktioniert nach dem Motto, oder vielmehr der Körper funktioniert nach der Ansage des Geistes. Und wenn der Geist flexibel und voll Freude ist, dann kommt der Körper mit. Und das ist die Situation. Aber jetzt nochmal zurück zu Lars. Nee, wir haben uns da gut gefunden. Es war wirklich eine Sache, was der Mann gemacht hat, dieser Verleger, hat auf jeden Fall den richtigen Spark gesetzt. Ich habe mich natürlich bei Lars gewundert, der kommt ja da von dem Rapper, wie er sich da beim Rocker sozusagen verirrt. Was aber nicht schlecht war, habe ich mir gedacht gehabt, das sind verschiedene Strömungen und das ist auch wiederum eine Bereicherung. Viele haben ja Angst vor dem anderen. Nein, das andere ist nur eine andere Umsetzung wie eine andere Sprache. Man muss ein bisschen lernen oder vielleicht auch mit der Handbewegung, wie ich es jetzt gerade in dem Augenblick mache. Und dann funktioniert das, wie man hier gesehen hat. Und ich habe die Manuskripte durchgelesen, habe mich gefreut, habe gesagt, Mensch, Kinder, so habe ich es noch gar nicht richtig so gesehen. Habe mein Leben mal wieder so vorbeilaufen sehen mit all dem dummen Zeug, was ich gemacht hatte. ja, weil ich war immer auf Tournee, habe ich noch so viel Energie übrig gehabt, dass ich mal auf Dächern rumgesprungen bin und alles Mögliche gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe es nicht gemacht gehabt, weil ich jetzt irgendwie da einbrechen wollte. Nein, es hat Spaß gemacht, also habe ich es gemacht. Und davon war noch viel übrig nach dem Konzert, weil ich so aufgeladen war vom Publikum, dass ich da sagte, Mensch, ins Kinder, wo geht's denn noch weiter? Also das nochmal auf den Punkt zu kommen, ist es war eine gute Fügung und wir hatten ja das auch nun veröffentlicht, auch in Russland, in Portugal,
Bulgarien,
Rumänien, glaube ich auch, dann noch in Brasilien. Paulo Coelho kennengelernt und dann mit dem philosophiert, bei seinen St. Josefstags-Partys eingeladen gewesen und wir auch philosophiert. Der ist ja nun auch einer von denen, die, sagen wir mal, aus einer ganz anderen Seite gekommen sind. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich den getroffen habe. Da bin ich da in einer Kunstausstellung in Paris, da wo diese Pyramide ist, da gibt es da unten so eine Ausstellung.
Louvre.
Da hat die Frau von Paulo Coelho eine Ausstellung gehabt, hat uns eingeladen gehabt, Tanja und mich. Und dann sind wir da unten gewesen, haben uns die Bilder angeguckt von ihr. Sie hat so Kunst gemacht, dann hat sie das in irgendwelche Bäche reingemacht und die Patina war mitverarbeitet. So, also eine ganz interessante Geschichte. So, Paulo war noch nicht da und dann hatte ich irgendwie Tanja, ich komme gleich wieder, ich muss mal schnell auf Toilette gehen und mit auf dem Wege zur Toilette hörte ich von hinten, still loving you, das war Paulo Coelho, ne? Hatten uns zum ersten Mal getroffen gehabt und von dem Zeitpunkt aus waren wir die Soul Brothers und haben ja so manchen St. Josephs Party schön gefeiert und inklusive auch der Brito, Romeo Brito, der Maler, der Künstler, der dann auch noch ein paar Gitarren angemalt hat und so. Egal, wie auch immer, das Leben hat einen durch das Leben geschickt mit der Aufgabe, so viel Spaß wie möglich zu haben. Und jetzt sitze ich hier in Berlin.
Super, das ist genau der richtige Platz. Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, dass deine Mutter schon immer gesagt hat, du wirst was mit Musik machen.
Bitte?
Hat deine Mutter schon gesagt, du wolltest immer was mit Musik machen, als du klein
nein,
warst?
Nein. Ich bin Musik verrückt gewesen, weil wenn meine Eltern zum Tanzen gefahren sind, so, dann habe ich mich vor das Radio gesetzt und hatte dann gesucht in Mittelwelle und kurze Welle. UKW ist da nichts gefunden, weil da alles nur Schlagerzeug war, um diese Rockmusik zu finden.
Schon als kleines Kind?
Ja, Rock'n'Roll, à la Little Richard, Elvis Presley, Chuck Berry, mit dem ich auch bei der Goldenen Kamera schon mal auf der Bühne gestanden hatte. Mit dem hat mich auch gefreut, mit dem, weil er auch sehr inspirativer Mensch ist und auch für den Rock'n'Roll sehr viel getan hat. Da habe ich schon gemacht gehabt. Ich habe schon mir eine Gitarre gewünscht, mal von meinen Eltern. Habe dann aber, weil ich auch gerne Fußballspiele gespielt habe, dann irgendwann habe ich gedacht, nee, alleine da auf der Bühne, das macht mir keinen Spaß. Da habe ich keine Lust zu. Dann mache ich lieber Fußball, weil es ein Teamsport ist. So, und dann hatte ich dann den Fußball. Dann kam eine ganz entscheidende Wende. Nämlich, ich war ja auch bei der Hastra, Hannover Braunschweig Stromversorgungs AG, war ich ja im Freileitungsbau auch tätig. Musste ich Zählerwerkstatt, Transformatorenwerkstatt und Freileitungsbau. Und vorher Lehrbank Schruppen. So, und da war ich dann haben wir einen Anhänger im Freileitungsbau von A nach B bringen müssen. So. Und ich war in der Deichsel. Und was passiert? Da war ein Schein. Die Deichsel fällt mir auf den Mittelfußknochen. Ich konnte ein Vierteljahr nicht Fußball spielen. Und damit war das Schicksal. Da oben die Information. Ja, und dann geübt wie ein Verrückter, mir aus Zorland ein Gitarrenbuch geholt und geschicken lassen und dann Griffe geübt und so
hast
weiter.
Hast du dir alleine beigebracht?
Übers Buch. Ein bisschen Griffe, Song gehört, Hip Hip Shake oder was es da alles noch gab oder von Beatles, Please Please Me oder so. Und meine Mutter hat dann Folgendes gemacht. Da war meine Mutter dann beteiligt. Die war im Kirchenchor und hatte dann mich angehauen und gesagt, so auf hier, meine Nebensängerin, die hat einen Sohn und der fragt nach, weil ich ihm erzählt habe, dass du Gitarre spielst, ob du nicht mal vorbeikommst. Unten im Gemeindehaus, unter der Kirche, ist ein großer Raum und da spielen, üben die immer. Und dann habe ich gesagt, ja, komm ich vorbei, gerne. Ne? Und dann vorbei, da unten gesessen, mit den Jungs gespielt und das war toll, hat Spaß gemacht und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, Leute, einmal in der Woche, das reicht nicht, lass uns mal zweimal, ne? Zweimal, warum zweimal? Ich sage, du Mischkinder, wenn können wir mal im Deutschen Haus, das war genau ungefähr über Luftlinie, 80, 100 Meter entfernt, können wir dann mal eine Einlage geben bei einer Band, die schon richtig professionell da oben spielt. Och, das schaffen wir auch nie. Sagen, wollen wir uns nicht schaffen. Wenn wir uns anstellen, so. Also hat sie gleich die Spreu vom Weizen getrennt, indem nun die gesagt hat, die nur mit vom Mädchen spielen, also spielen wollten und mit der Gitarre angeben wollten. Und haben dann gesagt, nee, weißt du, ich habe auch nicht so viel Zeit und weißt du so. Und dann kam dann der eine aus Hildesheim dazu, dann der andere aus Hildesheim, ein Freund von dem. Allem dann hat sich das verdichtet, dass die ganzen Sachen, also insofern war meine Mutter da doch insofern beteiligt, aber sie hatte trotzdem gesagt, pass mal auf, du kannst machen, was du willst. Lerne erst mal einen richtigen Beruf. Die kam aus einer Beamtenfamilie und wollte natürlich, dass ihr Sohn nicht da eines Tages da verhungert. So, und dann habe ich gesagt, okay. Hat mir auch später geholfen gehabt. Ich konnte schön löten am Lautsprecher, wenn er kaputt war und so. Und ja, das hat auch eine Grundlage gebracht. Mein Bruder hat zum Beispiel keinen Beruf gelernt. Und der war teilweise ziemlich hilflos, weil die Basis, du kriegst da eine gewisse Basis. Und das ist, kann ich eben nur empfehlen, weil durch diese Basis wird dein Leben viel besser, wie so einer sagt, ich brauche keinen Keller. Ich haus gleich auf den Sand drauf und dann, das reicht doch aus, warum soll ich da unten ins Dunkle gehen? Zack, und irgendwann kommt zu viel Regen, dann wird das noch gespült, dann zack, ist das Haus zusammengebrochen. So, nein, das ist immer dieses...
Du brauchst das Fundament.
Ja, das Fundament des Lebens, diesem war wirklich im Leben zu sein. Deswegen bin ich immer noch im normalen Leben, ganz normal. Ich bringe meinen Sohn zum Kindergarten. Ich lass mir das normale Leben nicht nehmen. Weil das Schöne ist, das macht ja Spaß. Von dem normalen Leben springst du auf einmal wie in deiner Zeitmaschine. Push, bist im Privatjet, fliegst schon rum und genießt das wiederum. Sonst bist du ja in dem Kreislauf drin. Dann, was könntest du machen? Dann musst du die Angestellten, hast du so viel mehr Ärger mit den Angestellten als mit dir selbst. Dann holst du dir einen schönen Whisky, dann holst du das und trinkst du und sagst du, ja, was mache ich jetzt? So. Aber wenn man sich das Leben richtig schön einteilt und richtig schön kreiert, dann ist das ein Freudentum von da oben nach unten. Wenn ich da oben dann runterkomme und ins normale Leben gehe, sage ich, Mensch, das ist so geil, ja. Und was habt ihr eigentlich? Warum habt ihr denn eure so Probleme? Ja, warum haben sie Probleme? Weil sie alles zu ernst nehmen und weil sie sich da festgreifen und sie nicht lösen können. Das ist der Punkt. So.
Lars hat vorhin erzählt, dass du sehr früh angefangen hast zu meditieren. Wie bist du da hingekommen?
Als Beispiel, ich habe vom Spiegel gestanden, habe meine Pickel ausgedrückt. Ich glaube, ich war 16, 17 in der Zeit schon, nicht 19, 16, 17. Ausgedrückt, dann sag ich mal, was machst du denn da? Ne? Hatte so eine schöne Creme drauf, Clarasil. Was machst du denn da? Ja, ich musste hier raus, das sieht so grausam aus. Hat der Mensch ging, mach Yoga, dann geht das alles von selbst weg. Ja, ich natürlich, wie es mit Vater und Sohn ist, ne? Ich habe da erstmal gar nicht drauf reagiert. Aber bei mir hat es Klick gemacht und ich habe gesagt, Augenblick mal, als der auf seine Baustelle, das war Bauingenieur, Architekt und Statiker, der hatte jedes Jahr 50 Häuser gebaut. Als der weg war, habe ich mich schön in sein Büro geschlichen und die brauchte ihn nicht schleichen, der war ja weg. Also und bin dann, aber trotzdem hat man das Gefühl gehabt, man schleicht sich. Ne? Bin da rein in das Ding und habe dann rumgesucht. Auf einmal sage ich so ein blaues Buch, Hatha-Yoga. Ich sehe es noch heute vor mir. So, und das habe ich mir dann immer, wenn er weg war, gelesen. Und dann, Mensch, das kommt mir so bekannt vor. Also was ich da gelesen habe, von der Philosophie, von all diesen Sachen ist bekannt worden. Sag ich, das mache ich mal die Übung. So, dann habe ich die Übung, weil ja auch vieles drinsteht, wie der Yoga entstanden ist und was die Lebensgesetzmäßigkeiten sind und so weiter. Und hat bei mir geklingelt. Ich meine, gut, ich bin auch im Kirchenchor gewesen, habe mit meinem Klassenlehrer dann immer, musste ich dann da zur Orgel in der Kirche singen. Was damals für mich, da habe ich mir gewünscht, ich würde hoffen, nicht singen zu können, was ich nachher aber bereut habe. Deswegen musste Klaus ran. Und da habe ich das Buch und habe dann angefangen, die Yoga-Übung zu machen. Und diese Yoga-Übungen haben mich irgendwie so aufgebaut, und was da zu lesen war, und. Und dann kam ja noch der nächste Schritt dazu, dass dann auf einmal die Beats ja den Maharishi getroffen haben. Und schon hat sich dann eine neue Effekt ergeben. Augenblick mal, die Beatles und Maharishi, Yoga, Meditation. Maharishi fing gerade an mit seiner transzendentalen Meditation. Das war für mich von vornherein gleich wie ein Abenteuer. Das muss ich machen. Eingeweiht in die Meditation bin ich geworden damals. Da musste man irgendwie Obst mitbringen, ein Taschentuch und noch irgendwas anderes. Dann hat man sein Mantra bekommen. Und dann habe ich morgens 20 Minuten, abends ganz klar gemacht. Und das muss ich noch sagen, bei der Einweisung in die Meditation saßen wir da mit 6 Leuten oder sowas, saßen da und so. Hinter mir waren Fenster und ich bin zum ersten Mal so richtig runtergegangen, so abgesackt. Ne? Mit einmal ruft einer, Rudolf, ich drehe mich im Geiste rum, nicht jetzt links, gucke, in das Fenster steht so ein kleiner Gnome da und ruft, Rudolf. Ne? Und mit einmal, da war er weg und dann kam ich wieder aus der Meditation raus und irgendwie hat mich das aber beschäftigt. Ich habe gedacht, Mensch, das muss doch irgendwie einen Sinn haben. Hatte aber schon meinen ersten Sohn, hatte ich schon, der war, glaube ich, dann bei der Einführung ein Jahr oder irgendwas in der Richtung. Ja, später habe ich es dann begriffen. Nämlich 2015, kurz bevor der Geburt des zweiten, Richie, bin ich auf Russland-Tournee und nachts träume ich einen wunderschönen Traum und mitten im Traum erscheint die Tanja mit dem Kleinen, der noch nicht geboren war. Da darf ich gar nicht drüber sprechen, weil ich dann schon gerührt bin. Ach, ich darf ja auch keinen Krach machen. Gerührt bin, dann ruft er im gleichen Tonfall Rudolf. Auf dem Arm. Und ja, das war schon mal ein Aufgehen in den Himmel. Und das, was dann gekommen ist, war dann zur Belohnung. Richie, also 50 Jahre Rock'n'Roll, am Anfang der Karriere mein Sohn, 1970 und dann 2015 Richie. Und ja, und da habe ich damals schon dieses da treffen dürfen in dem Traum. So.
Zum Thema Zeitreisen.
Yeah. So, da nochmal auf den Punkt nochmal zu kommen. Ja, mein Vater, wie gesagt, dann habe ich sehr stark meditiert, bin dann in einen Meister gekommen. Ich meine, die Bücher von Maharishi waren unheimlich schwer zu verstehen. Der hatte sehr hochgeistig, hat mich nicht so angesprochen, die Meditation schon, weil sie auch sehr gut integrierbar war in das normale Leben und hat mir zu erkennen gegeben, was die meisten Menschen nicht merken, wo die Fähigkeiten liegen. Man ist sozusagen durch das Nichtdenken, wird man in das Jetzt gesetzt und kann wahrnehmen. Und ich habe viele Sachen, die schon aus dem Kopf raus waren, die habe ich auch mal wieder wahrgenommen, weil sie wichtig waren für die Sache, die ich mir als Zielsetzung gegeben habe, nämlich in einer bekanntesten Rock'n'Roll-Band der Welt zu spielen. So, und immer wieder kamen die Sachen ran. Und da ist mir Folgendes passiert, ich springe jetzt nach vorne, ist mir Folgendes passiert, dass da gewisse Sachen, ob nur das erste Album, wo ich eine Studie gebucht habe, wir sollten Filmmusik machen für einen Antidrogenfilm, Das kalte Paradies. Und jetzt suchte ich ein Studio, habe eins in Hamburg gefunden. Und wer saß da am Mischpult? Conny Plank, der Produzent von Kraftwerk, von Neu und von diesen ganzen Sachen. Habe ich gar nicht gewusst. Wir haben die Aufnahmen gemacht. Zufälligerweise kamen die Reds rein. Zwei von denen, Dicky Tarrach und Frank Dostal, haben auf den Conny Plank eingeredet bis dahin aus. Ich habe dann schon gewusst, warum. Weil sie gesagt haben, die Band musste unterschreiben. So, damit haben wir den ersten Plattenvertrag bekommen mit Conny Plank. Aber den Conny Plank wollte den eigentlich für seinen Arni, das waren die Arni Musikstudios, für seinen Arni haben und hat gesagt, pass auf, aber ihr müsst dann den Vertrag unterschreiben von dem Arni, auf einem Verlagsvertrag, die Songs, die komponiert worden sind, sage ich, einen deutschen Verlag will ich nicht, ich möchte einen internationalen Verlag haben, weil ich habe damals auch schon Management gemacht, weil Management nicht erlaubt war, ich möchte einen internationalen Verlag haben, nicht hier einen deutschen. Da kann ich nicht in Amerika spielen, ich möchte unbedingt in Amerika spielen. Du, hier Amerika, weißt du, was da für Musiker gibt? Ich sage, ja, ich weiß, was Musiker es da gibt, aber trotzdem möchte er drüben spielen. Das lässt mir nicht ausreden. Rudolf, weil du so extrem überzeugt bist, daher muss ich es von meinem eigenen Gefühl und mit meiner eigenen Überzeugung sagen, dann müsst ihr bei der Plattenfirma selbst unterschreiben, bei Metronom, Brain war das neue Label. Und dann habe ich das als Produzent gemacht und dann ist das gut. Sagen wir, gut, alles klar. Dann sind wir dann zu Slezak. Rudolf Slezak hat damals mit den Beatles gearbeitet gehabt. Da waren wir schon in einer anderen Dimension drin. Hat auch nicht so viel gebracht, aber trotzdem dann später. Und auf der Grundlage, dann sind wir sozusagen beim nächsten Album, Flight to the Rainbow, da war es auf einmal so, dass ich da in den Mack reingerannt bin, habe auch gebucht, nur so aus Inspiration heraus, aus dem Punkt, weil durch die Meditation setzt sich eine ganz klare Struktur zusammen. Diese Struktur forciert dich, das einzugehen, wenn du darauf eingehst, nicht deinen verrückten Ego da auf den Kopf tanzen lässt und dich da total verrückt machen lässt. Nein, zack, ich rufe am Arabella-Haus an, da war das Musiklandstudio von Morona. Das wusste ich auch nicht, ich kannte ja die Disco-Szene nicht. Und auf einmal, warum kamen wir da an und wer war am Mischpult? Mack. Mack war nachher zuständig für Electric Light Orchestra, für Billy Squire und für Freddie Mercury, die Queen. Da war derjenige welcher, der da auf einmal am großen Rad gedreht hat. Wir kamen da an und da konnte er uns natürlich sehr viel erzählen, war oft stoned. Da habe ich mich immer gewundert, wie er alles aufnehmen kann, wenn er auf dem Stoned ist. Aber er hat es geschafft. Und er sagt zu uns, ja, willkommen in einem Musicland-Studio. Vor euch sind gerade, die haben gerade heute Morgen die letzten Verstärker abgebaut. Die Rolling Stones waren hier, haben aufgenommen. Zack, schon wieder auf eine Granate gesollt. Jedes Mal, wenn was war, war ich total im effektiven Punkt dann, genau wie mit Dieter Dirks. Dann mit dem Management gemacht bis 1978, 79. Dann kamen wir an die richtige Adresse, Leberkrebs, das größte Management der Welt. Wir haben in Amerika gespielt, dann erster Auftritt in Cleveland, wo 45.000 Leute, wir als erste AC/DC, Thin Lizzy, Journey, Aerosmith, Ted Nugent, zack, 45.000, die Deutschen haben gespielt um ihr Leben und so was. Drei Tage später mit Ted Nugent und AC/DC auf Amerika-Kanal-Tournee gegangen. Wir brauchten nicht durch die Clubs tingeln und uns verausgaben und vergeuden. Nein, wir effektiv. Und das ist die Grundlage. Punkt eins, warum ich dazu gekommen bin, ist, du musst einfach durch dein stoppende Gedanken, dich auf das fokussieren. Das habe ich im Buch auch geschrieben. Deswegen habe ich jetzt nochmal da zurückzukommen, das Buch schreiben wollen, weil ich gemerkt habe, dass viele Leute, deswegen verkauft sich auch die Bunte und die Gala so gut, weil alle gucken nach denen, die irgendwas geschafft haben. Du kannst selbst schaffen, wenn du dich auf das konzentrierst, was in dir besonders ist. Das merkst du durch die Meditation. Durch die Meditation erreichst du dich am besten, löst allen Dreck weg, Belastungen, nämlich die Belastungen, die vielleicht Eltern falsch gemacht haben, diese ganzen kleinen Ballons, die da drin im Unterbewusstsein will, die werden andauernd mit wie Pfeile kaputtgestochen. Weg, 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 weg. Du, auch wenn deine Eltern Mist gemacht hast, verzeihst du denen und sagst denen, Mensch, du, ist doch klar, wir sind alle nur Menschen. Und schon ist alles wunderbar. Der entscheidende Punkt, und das war der Sache, warum ich dann diesen Rolling Stones Manager, Stage Manager, und wer es auch immer mich rangebracht hat, dann, wenn ich sie getroffen habe, gemerkt habe, dass die Leute ihr eigenes Ich erkennen müssen. Was bin ich? Darum geht es nicht, dass du Rock'n'Roll-Star wirst oder Schauspieler. Darum geht es gar nicht. Willst du glücklich werden? Wenn du glücklich werden willst, musst du dich selbst erkennen. Und das machst du durch die Meditation. Meditation bringt dich. Und bei mir war es dann so, als ich dann bin ich gelandet, als ich Yogananda kennengelernt habe, nach Maharishi, weil er zu kompliziert war, habe ich den Yogananda, das Buch gelesen, Autobiografie eines Yogis. Push! Geknallt! Das war wie mein Bruder.
Das hat Rudolf mir auch damals so gesagt. Er hat gesagt, als ich das Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, mein großer Bruder spricht zu mir. Und die Autobiografie eines Yogi ist so dick. Es ist wirklich so fast 1000 Seiten und kleine geschrieben. Und es liest sich wie ein Märchen eigentlich.
Also, da habe ich angefangen. Morgens, Frühstück gab es bei mir gar nicht. Kaffee auch nicht. Sondern meditiert, komponiert, meditiert, komponiert, Mittagessen, meditiert, komponiert. Ich bin so weit gegangen, dass ich schon gedacht habe, ich müsste nach Himalaya, weil hier, das bringt mir so nichts mehr. So. Und in dieser Kompositionsphase habe ich, was ich nachher festgestellt habe, ich musste auch für Silla Viu, musste ich 7,5 Jahre warten, bis meine Kollegen das mitmachen wollten. Und ich habe immer wieder bei jedem Üben, was wir gemacht haben, immer wieder das Thema eingespielt und ja, nichts, okay, alles da. Weiter, was machen wir? Gut, in Ordnung. Bis zu dem Augenblick, wo wir aus Amerika wieder kamen, haben gerade Blackout eine riesen Tournee gehabt mit Girls' School, I'm Maiden, Scorpions Headliner, alle möglichen Stadien und Stadien, also Arenen. Und Kanada und so weiter, weltweit, Bangkok haben wir gespielt, überall so schon Japan und so und so. Und als wir zurückkamen, übten wir beim Güterbahnhof in Hannover und ich fing das Thema wieder an zu spielen. Mit einmal Matthias setzt ein, spielt entgegen, links. Dann Klaus kannte ja die Melodie so und so, der wollte es ja auch gerne singen, aber wenn die Mitspieler nicht mitspielen, dann kann er auch nicht alleine singen. So, auf jeden Fall ist dann Folgendes passiert, dass das Ding auf einmal da war. So, und dann kam es bei Love It First Thing raus und dann wurde es ein Song, der, ich sage immer, die Headline für Scorpions ist Love, Peace and Rock'n'Roll, Love steht für Still Loving You, Peace for Wind of Change und Rock'n'Roll for Rock Like a Hurricane. So, und dieser Song, der hat einen Babyboom erzeugt, das wusste ich auch nicht, bei Tatarada. Tatarata ist eine Sendung, wo man live spielt in Frankreich. Da war Alanis Morissette war im Vorprogramm für uns. Und wir mussten dann Interviews zwischendurch geben und da sagt der Moderator, so Art Gottschalk von Frankreich, sagte: Wisst ihr eigentlich, dass ihr in 1985 einen Babyboom erzeugt habt? Wir wussten das schon nicht. Mit 0,5 oder 6%. Es hört sich wenig an, aber jetzt meinetwegen. Aber trotzdem mit so einem Peak, der da rauskommt. Und Eltern haben ihre Kinder dann Sly genannt. Still Loving You. So, das wussten wir bis zu dem Zeitpunkt nicht. Aber jetzt haben wir es gewusst. Und es war ein Song, der ist einfach voll durchgehauen. Die haben mich komponiert. In dieser Phase, wo ich mich so meditiert habe, so schon fast auf dem Himalaya war, mit ein Oma Like You war auch 5 Jahre warten und noch ein paar andere Songs, die Lady Starlight und so eine Geschichten. So, die habe ich da komponiert in der Zeit. Aber es hat mir Spaß gemacht. Das musste nicht, ich muss wieder das schreiben. Nein, meditiert. Durch diese Meditation, durch diese Beschäftigung mit dem Ich bin ich mit meiner Antenne so hoch gegangen, dass ich Nuancen mitbekommen habe, die ich sonst nie bekommen hätte, wenn ich mich konzentriert hätte. Als Beispiel, Paul McCartney im Schlaf, ein Song, Komponiert Satisfaction, ist von Keith Richard im Schlaf, im Traum erträumt worden. Was ich damit sagen will, ist, durch diesen Yogananda und durch diese ganze Message, die er so von sich gebracht hat, ich bin auch hier, das ist der Armband von Self-Relation Fellowship aus Los Angeles. Das ist, die haben damals schon gewusst, dass sie sich auch gegen die Strahlen des Kosmos wehren müssen. Das ist Gold, Silber und Kupfer. Dadurch bist du von diesen sehr wechselwirkenden Strahlungen, die ja im Astrologie absehen kannst, bist du davon nicht vielleicht ganz gefragt, aber auf jeden Fall genau wie das hier für heutzutage Elektrosmog oder Brainy für Elektrosmog. wo alle Leute rennen sofort los und haben das Handy in der Tasche und machen alles Mögliche und was das Ende vom Lied, dass da hinten die ganzen Zellen verklumpen und der Burnout alles vom Elektrosmog ist. Man kann alles gut nutzen. Man muss aber auch immer ein Gegenmittel dazu haben. Sonst wirst du dann krank. Und das ist der Punkt dabei. Und Yoga ist ein gutes Mittel. Und auch so eine Geschichten wie der Quantenstein, der das Wasser hexagonal macht und der auch nochmal dich schützt von diesen Strahlungen. Und so habe ich dieses von Yogananda, von der Organisation, die er aufgemacht hat. Und da vor Ort in Los Angeles, wo dieser Lake Tahoe ist, da bin ich auch sehr oft gewesen. Da war unter anderem auch George Harrison und George Harrison und Layla. Eric Clapton. Die waren auch davon beeindruckt, weil das einfach eine unglaublich starke Inspiration war. Und die hat mich also unheimlich geholfen, die Klarheit und für das die Zielsetzung, die ich gesetzt habe, das auch wirklich zu erfassen, zu wahrzunehmen und es auch dann schon bedanken. Ich habe 1972 habe ich Rivis Fachblatt, das ist eine Zeitschrift gewesen, damals für Musiker, ein Interview gemacht, habe ich gesagt, Scorpions wäre mal eine der 30 größten Rockbands. So, klar, gut, das kann natürlich sein, dass viele Spinner schon gesagt haben, also ich nehme mich da als Spinner ein, aber entscheidend ist, dass du diese Zielsetzung, dieses Fenster ganz klar, und dann fallen auch die Leute, die das nicht unterstützen, vielleicht oberflächlich, weil sie sagen, aber bei Scorpions spiele ich schon lieber, als wenn ich jetzt wieder irgendwo anders spielen müsste. Aber das wird dann her. Irgendwann kommen die dann in so eine Situation rein, wo sie abgezogen werden, abgesaugt werden. Dann kommt der Nächste, der aufbauend wirkt für die Situation, die geplant ist. Das heißt nicht, dass man die so rauskickt mit dem Fuß, nein, die gehen von selbst. Bei Scorpions sind immer alle selbst gegangen, wenn sie gehen mussten. Weil sie dachten dann, okay, das kann ich auch besser oder kann ich alleine oder wie auch immer. So, und wir haben dann immer wieder den Satz verfolgt, die rote Linie. Ich habe ja zum Glück gehabt, dass ich dann Klaus, hatte ich ja schon sehr früh gefunden, als er damals bei den Mushrooms gespielt hat, dann sollte ich ihn in der Band haben als Sänger, weil ich Sänger war. Ich fand mich nicht gut genug, unseren Schlagzeuger auch nicht, aber er konnte nicht, man musste zur Bundeswehr. Ist zur Bundeswehr gegangen, als er wiederkam und wollte, dann konnte ich nicht, weil wir Verträge abgeschlossen hatten. Wir konnten jetzt nicht die Wechselwirkung haben, dass wir uns da, sagen wir mal, mit der anderen Formation ankommen. Das Vertragsbruch und weiß ich was alles. Habe ich gesagt, pass mal auf, ich bringe dich mit meinem Bruder zusammen und dann kannst du mit dem Band machen, wenn es soweit ist, dann und so weiter. Mein Bruder kam in die Band bei uns rein. Dann hat man ganz deutlich gemerkt, wie schlecht wir singen und der Schlagzeuger. Und dann haben wir habe ich meinen Bruder gefragt, sagen, wollen wir den Klaus reinnehmen? Ja, mich auf jeden Fall. Gut. Genau Silvester, auch wieder so ein Punkt zwischen 69 und 70, auch wieder so ein Punkt. 69, 70, genau der Silvester haben wir Klaus gefragt, willst du reinkommen? Der war im Vorprogramm bei uns gespielt und mit meinem Bruder und wir als Scorpions schon mal Hauptprogramm in Langelsheim, großer Club damals in Niedersachsen. Und ja, und dann war Klaus mein Partner. Wir haben uns so gut verstanden und wir haben so eine gute Chemie eingesetzt, dass wir diese Richtung, das liegt aber auch daran, dass wir uns so gut verstanden haben, weil ich Mercury bin und er ist Mercury. Das bedeutet, er ist in der Sonnenseite. Und ich bin in der Schattenseite als Jungfrau. Und diese Konstellationen, die sind auch in den anderen Bands, wie bei Led Zeppelin. Da ist Robert Plant ist die Sonne, Jimmy Page ist der Mond. Die Beatles, Paul McCartney Sonne, John Lennon Mond. So gibt es diese bei Bands, die als Band fungieren, diese Konstellation, bei Klaus und mir mit dem Sonne und Dings in einem Planeten, war das schon eine ideale Sache, hat man immer wieder gemerkt. Und durch die Yogananda-Form, die mich in der Frequenz so weit nach oben gebracht hat. Das ist ja die Situation. Das Problem ist bei den meisten Menschen, dass sie sich dadurch, dass sie nicht so sind wie die, in der Frequenz runterschrauben und dadurch einfach mit einer Frequenz arbeiten, die sie gar nicht zum Auftreiben kommt. Das heißt, man muss sich öffnen, damit die Frequenz nach oben gehen kann, muss, wie ich vorhin schon am Anfang sagte, das Leben nicht ernst nehmen, sondern man meistert es spielerisch oder gar nicht und muss mit diesen Möglichkeiten spielen, nicht andauernd hier Kohle, Kohle, Kohle. Nein, das ist noch mehr als Kohle. Ich habe ein gutes Beispiel, was ich sagen kann. Wir haben, wenn wir spielen, unter anderem jetzt hier in der Türkei, haben wir in Istanbul gespielt oder sollten spielen. Der Veranstalter lädt uns vorher ein zum Essen, zum Dinner am einen Abend vorher. So sitzt am Bosporus, sehen die schönen Schiffe hin und her fahren, eine riesen tolle Sache. Und ein Schiff war, sah prunkvoll aus bis dahin aus. Ich sage dem Veranstalter, wer ist das denn? Ne? Was ist das für ein Schiff? Ne? Ja, das ist das Schiff von dem reichsten Mann der Türkei. Der hat sich gerade totgesoffen. So, das ist doch der Punkt. Da muss man sehen. Es geht hier nicht um Kohle, Kohle, Kohle. Es geht hier um sein Leben so zu gestalten, dass man Spaß, Freude und man sagt auch nichts gegen Erfolg. Erfolg hat. So, das ist mal ein kleiner Rundriss gewesen in ganz schneller Zeit.
Dankeschön. Ich bin dir so dankbar, dass du das alles sagst, weil ich kann das einfach nur 1:1 bestätigen. Das ist auch bei mir, alle Ideen, auch das Buch, das ist, ich nenne es immer gechannelt, einfach, du hast es so schön gesagt, die Antenne bis ganz nach oben und dann musst du eigentlich gar nichts mehr machen, nur die Hände bewegen bei dir halt nur so, ich so und es fließt durch dich durch. Also das Buch auch, ich würde auch sagen, ich habe es nicht selber geschrieben, sondern das kam durch. Und es ist so schön, das von dir auch zu hören. Ja. Und
übrigens sagt das Paulo Coelho auch über den Alchemist, exakt das, er sagt, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur empfangen und geschrieben.
Ja.
So in 2 Wochen einfach durchgeschrieben.
Siehst du, das sind die Sachen, die Spaß machen, die einem erfreuen, wo man einfach nur dankbar sein kann.
Ich habe noch eine Frage, wenn du in die Meditation gehst, sprichst du, also stellst du Fragen, ich sag mal, nach oben oder bist du einfach in der Stille und empfängst? Bist du im Dialog oder ist es Empfang?
Pass noch auf, der Punkt ist der, erstmal habe ich das Mantra. Mhm. Ich habe mein Mantra. Ich habe es mal gewechselt gehabt.
Was? Das TM-Mantra von der Transzendentalen.
Ja, aber da bin ich ja wieder erstmal rum auf Yogananda's. Ich wollte auch schon in Kriya-Yoga gehen. Nur beim Kriya-Yoga sind schon so gewisse, sagen wir mal, Verhaltenseinengungen, die, sagen wir mal, mit der Musik, mit dem, was ich mache, nicht ganz konform gehen. Ich habe auch viel Party gemacht und alles Mögliche. Ich habe ja immer versucht, auch die Balance zu halten. Deswegen finde ich diesen Gruß da von den Asiaten, von den Buddhisten und so so toll. Das heißt, die Mitte. Die Mitte. Und ich habe gesagt, gut, ganz von der Welt ab, habe ich festgestellt, nachdem ich dann ja Himalaya vor mir sah.
Du wolltest
auf
ja
dem
mal.
Ich ja, auf dem ich ja dann umgespielt habe, in Sikkim, habe ich gespielt. Da haben wir ein Charity-Konzert habe ich da gemacht mit einer Bollywood-Band und auch in der Fußballmannschaft mit Christian Carambö und mit Ruth Gullit und mit dem weißen Brasilianer gespielt auf 3000 Meter Höhe. Wie gesagt, habe ich eigentlich, sagen wir mal, jetzt habe ich einen Faden verloren. Auf dem Himalaya habe ich einen Faden verloren.
Es ging um, was du in der Meditation
hast. Ach so, ja, pass auf. Ja, wir haben das Mantra, dann dieses von dem Kriya, nicht Kriya-Yoga, sondern das, was Yogananda sozusagen vorgeschlagen hat, bevor man in den Kriya-Yoga eingeht, das zu machen. So, und dann, meine Frau hatte bis dato nicht meditiert, meine damalige Frau, und irgendwann hat sie dann auch entschlossen, weil sie gemerkt hat, wie gut das einem tun könnte. Und dann sind wir beide zu dem Ayurveda auch gegangen, damals noch. Das war noch, als Ayurveda richtig rein war durch Maharishi, hat er noch gelebt. Und dann habe ich das mir, mein Mantra wieder geben lassen. Das alte, das nehme ich weiterhin. Also ich habe das Mantra und das, was ich denke gar nicht. Ich mache das Mantra, es geht rein, gehe, sinke ab. Und alles geht von selbst. Also ich mache keine, die Kommunikation mache ich auch, aber die ist eine andere dann. die da stattfindet. Aber wenn ich meditiere, geht es nur um das Mantra und um den Punkt. Und was ich festgestellt habe, ist, dass durch diese Extrem, ich hatte auch Blitze und alles Mögliche, was man so alles haben kann, habe ich ja alles gehabt, weil ich so tief reingegangen bin in diese Meditation. So, das ist auch eine gute Erfahrung. Ich habe aber auch gemerkt dann, dass man eben damit auch vorsichtig umgehen sollte und jedenfalls für meine Verhältnisse, wie ich in diesem Leben war und wie mein Leben sich entwickelt hat. Und da habe ich immer dann auch wieder Balance gehalten. Ich habe auch eine Zeit, wo der Erfolg riesengroß war, gar nicht meditiert, weil keine Zeit da war und weil auch irgendwie kommt man ganz schnell. Und das ist ja die Gefahr von dieser Materie. Du kriegst jetzt, deswegen wollen Jungs gar nicht bekannt und berühmt werden, weil die nur in falsche Richtung gezogen werden. Dann wirst du einfach weggerissen und das war mir zu schade. Deswegen bin ich dann wieder, habe ich gemerkt, halt mal, du hast was vermisst. Ach, das war die Meditation. Zack, wieder meditiert und schon war ich wieder in der Mitte drin und schon wieder war ich in dem Fluss drin, der sozusagen, diese Geschichte mit Russland auch und mit Wind of Change, die ganze Sache. 82, schon im Übungsraum, da wo mir auch Dings eingefallen ist, Still Loving You, nicht eingefallen, sondern wo wir es dann gespielt haben, habe ich gesagt, wir müssen in Russland spielen. Wir müssen in Russland zeigen, dass wir Gesundheit, stimmt. Zeigen, dass aus Deutschland kommt eine neue Generation. Die machen nicht Krieg und schießen, sondern, wie ich schon vorhin sagte, die bringen Musik und Liebe. Und aus der Situation ist unsere 10 Konzerte in
Leningrad.
Leningrad gespielt. Dann ein Jahr später Musik Peace Festival. 2 im Stadion, im Leninstadion pro Auftritt, 110.000 Leute mit Ossi und längst. Dann kam Klaus, hat diese Erleuchtung von Wind of Change gehabt. Und dadurch, sage ich mal so, da musst du in Russisch singen. Ne? Dann verstehen die das auch, weil gerade dieses Privatrundfunk kam von den Russen, wo morgens um 6 Uhr fing die mit Wind of Change an und abends um 12 Uhr hörten die mit Wind of Change auf. So, und das war aber in Englisch gesungen zu dem Zeitpunkt. Ich wäre auch tierisch, wenn die Leute das verstehen, was du singst und so, oh, was willst du noch von mir, Mitschkinder? Und so, und dann hat sie sich breitschlagen lassen, auf Spanisch zu machen. Das hat ganz gut funktioniert. Dann zum Glück haben wir eine Fahrt gehabt von Holland nach zu Hause mit unserem früheren Manager, Uwe Block. Der habe ich dann erzählt, hier, Mensch, Kinder, Klaus müsste das in Russisch singen, dann würde man unter Umständen sogar noch eingeladen von Gorbatschow. Ah, gespinnt da, jetzt wird ganz verrückt. Ne? So, alles. Der Punkt ist der, dass durch die Meditation kriegst du das geliefert, was du eigentlich hast. Und warum sterben die Menschen unglücklich und so weiter? Weil sie ihr Lebensziel nicht erreicht haben. Sie haben es vergeudet und dann müssen sie wieder zurück, karmamäßig und müssen wieder, bis sie irgendwann begriffen haben, ja, ich bin jetzt, habe jetzt alles begriffen. Schön, ich gehe jetzt mal woanders hin.
Absolut wahr.
Also, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie unser erstes Treffen stattgefunden hat, dass ich einfach da war und so, okay, ich muss 500 Klammern aufmachen, ja. Moment mal. Wie hast du das gemeint? Ah, okay, das war so und so. Aber da habe ich so gemerkt, einfach, wenn Menschen ein außergewöhnliches Leben führen, sind die auch außergewöhnlich. Also so, dann muss man auch mal zuhören und nachfragen und dann sind die unter Umständen für den Mainstream oder für viele, die eben so in ihrer Unbewusstheit sind, komisch oder anstrengend oder Spinner. Rudolf hat mal gesagt, ich bin mal in den 80ern durch New York gelaufen, so am Höhepunkt der Karriere, durch Brooklyn, als das noch gefährlich war, vor allem auch als Weißer. Und in den 80ern sah man eben auch komisch aus, klamottenmäßig. Und
ja, Fuchsjacke, ja. Ein Täschchen unterm Arm, wie es da heißt.
Ja. Und dann lief er so durch Brooklyn und die ganzen Straßenbanden haben ihn schon so abgecheckt und so geguckt und haben ihn aber immer in Ruhe gelassen, weil sie konnten mit ihm nichts anfangen. Sie haben gedacht, okay, der ist irgendwie anders. Und da hat Rudolf mal gesagt, so war das eigentlich mein ganzes Leben. Die Menschen können mit mir, die können mich nicht so greifen. Auf der einen Seite sie haben keinen Bezug zu dem, was ich tue. Auf der einen Seite bin ich der absolute Megastar, der in Argentinien vor 70.000 Leuten spielt, der, egal wo er ist, bekannt ist, Megastar ist. Auf der anderen Seite ein ganz normaler Typ, der in Schwarmstedt sein Kind zur Schule bringt und einkaufen geht und mit dem Zug von Hannover nach Berlin fährt. Und das ist so nicht greifbar. Warum? Aber das sind die Menschen, die mich interessieren, die einfach out of the box sind, die einfach ihr eigenes Leben leben. Und da höre ich gerne zu, auch wenn ich nicht alles verstehe.
Aber ich finde, es ist auch einfach so schön, dir zuzuhören, weil es wirklich, es ist so, man spürt, dass du es verstanden hast. Also, ne, das ist, und du hast so Proof of Content quasi, ist dein Leben einfach, weil man wirklich sieht, und das wünsche ich mir eigentlich für die ganze Welt, wie du dir ja wahrscheinlich auch, dass Menschen mehr in dieses Alignment kommen, in die Mitte kommen, um wirklich daraus zu handeln, weil dann hätten wir eine wesentlich erfülltere Menschen.
Die meisten Menschen machen das viel zu schwer. Ja. Die machen es viel zu schwer. Das ist einfach so, die haben da einen Sack auf, gut, in Ordnung, das ist natürlich auch, und das ist ja nun nochmal Meditation, Auflösung der vergangenen Konflikte, vergangenen Belastungen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil der belastet ja, und deswegen ist der Wirrwarr im Kopf dann da, und die wissen nicht, was sie machen sollen. Die Klarheit, die klare Zielsetzung, das ist der Grund. Den kannst du aber erst nur dann machen, wenn du erstmal unten alles sauber gemacht hast. Ungefähr so, als wenn das Zimmer voll mit allem möglichen Mist ist und du suchst dann irgendwie deine Hausschuhe und irgendwie weißt du gar nicht mehr, wo die sind. Dann bist du eines Tages mal dein Zimmer aufräumen, ach, hier sind sie ja, wunderbar. Und so ist es auch mit der Meditation.
Ja. Was war für dich die vielleicht so inspirierendste Geschichte, während du das Buch mit Rudolf zusammengeschrieben hast? Was war so ein Moment, wo du dachtest, so, wow, holy fuck.
Das ist also zahlreich, weil man hat ja gerade schon so gemerkt, oder man hat so, zumindest so eine Ahnung bekommen, dass was Rudolf in so einem Nebensatz sagt, was für ihn gar nicht so eine Bedeutung hat, wo man denkt, okay, wow. Es gibt wirklich so viele Momente.
Vielleicht Richard Branson war auch eine interessante Sache, ne?
Ja.
Dieses
Wir waren in Vilnius eingeladen und für einen Vortrag und Richard Branson war als Keynote Speaker da und Rudolf war da und du hast über dein Leben gesprochen und Richard Branson kam mit dem Heißluftballon irgendwie, ist auf dem Dach gelandet und
so typisch Richard Branson-mäßig.
Genau, ja, genau. Und dann sind wir noch ins Essen gegangen und ja, und auch da quasi, es war so ein TED-artiges Event, TED-Talk, nicht TED-Talk, waren so 20.000 Leute da, so ein Riesen-Event und viele Speaker, Les Brown war auch da und alle haben über Erfolg gesprochen und ich habe so gedacht, und Rudolf hat so gesagt, letztlich ist es egal, ob du eine Band führst oder eine Firma führst. Es ist das ähnliches Prinzip. Und die Erfolgskriterien sind immer gleich. Und für mich war das ein besonderes Event, einmal, klar, Richard Branson irgendwie zu treffen, was schon mal cool ist. Und was ich da ganz persönlich spannend fand, war, dass Richard Branson nervös war vor seinem Auftritt. Und man hat so gemerkt, also so, ihm macht, glaube ich, alles Spaß, aber so, er war so nervös. Und dann dachte ich so, krass, also auch einer der reichsten Menschen der Welt, auch einer der, jemand, der wirklich macht, was er liebt, jeden Tag, ist noch nervös, ist noch ein Mensch mit den ganz natürlichen, vielleicht auch inneren Ängsten und so weiter. Und am Ende sind wir alle gleich. Am Ende haben wir alle ähnliche Träume, ähnliche Sehnsüchte. Wir haben ähnliche Blockaden, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, die wir auflösen dürfen in unserem Leben. So, und egal, ob du jemandem zuhörst wie Rudolf Schenker, Les Brown oder Richard Branson, so die Kernmessage ist immer die gleiche. Und das ist das, was Rudolf auch mit dem Buch veranschaulichen wollte, dass so das Gesetz des Lebens ist immer das Gleiche. Wir müssen nur wieder lernen, einen Zugang dafür zu finden und den ganzen Müll wegzuschaufeln, damit wir das wieder sehen. Und ja, das war so ein cooler Moment. Dann natürlich der Moment mit Paulo Coelho, wo Rudolf sagt, ja, Paulo Coelho schreibt das Vorwort. Ja, und ich so, Lars, was hältst du davon? Und ich so, ja, also, was ist das für eine Frage? Ja.
Tolle ist auch nicht schlecht.
Ja, oder wie wir Eckhart Tolle getroffen haben. Also so, auf einmal, so wie du gesagt hast, am Anfang deiner Karriere, wenn du eine klare Vision hast, auch wenn das keiner versteht und auch wenn alle um dich herum sagen, das ist unmöglich, wenn du diese Vision hast und diese Entscheidung triffst, dann gehen überall Türen auf. Ah, okay, da ist der Produzent, der hat schon Kraftwerk gemacht. Okay, der Ort kann nicht so falsch sein. Okay, da ist der Produzent, der war gerade mit den Rolling Stones unterwegs, wenn du in diesem Bereich sein willst. Also gehe dorthin, wo das Leben sich abspielt, das für dich sein soll. Und das war auch bei Eckart, bei Paulo Coelho. Dann sagt er, ja, ich habe gesehen, dass Paulo das Vorwort schreibt.
Du hast es gesehen vorher?
Ja. Nein, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Ich kann mich an so Sachen nicht erinnern. Er wird ja auch Sachen rausziehen, die er bei ihm sehr heftig geblieben sind. Bei mir war es ja schon sehr normal, weil ich ihn ja nun schon über Jahre kannte durch seine Frau und so weiter. Und deswegen habe ich dann das vielleicht gesagt, ja, du, weil ich wusste, was die Beziehung zu mir hat. Und ich dann sagte, wird bestimmt schreiben. Ne? So, also insofern, das ist ja eine Frage auch, wenn man schon mal Soul Brothers ist, ne? Dann ist das ja auch eine Sache, die dann, ich habe vor 2 Jahren Silvester dann mich angerufen, Paulo, und sagte mich, was machst du und so, und ja, ich bin hier noch auf Thailand, auf Phuket und hier und der, so, ja, ich, im Augenblick bin ich ein bisschen, ich wollte nicht mit ihm auf Bali, ist jedes Jahr eine Weltforscher Konferenz, und zwar Menschen, die schon viele Sachen erfunden haben, die auch nicht richtig zu Wort kommen in der Gesellschaft, weil alle Plätze belegt sind. Und diese wird vom König von Indonesien, glaube ich, unterstützt. Und da wollte ich mit Paulo eigentlich hin. Aber ich habe dann doch feststellen müssen, dass ein Kopenhagen spielen, dann von Kopenhagen mit dem Flugzeug über, weiß ich, wo ich fliegen musste, bis nach Bali, dann 2 komplette Tage, dann vor Ort zu sein und dann nach Lissabon zum nächsten Konzert zu fliegen, dass das auch ein bisschen risikovoll ist. Da habe ich dann vorne gesagt, pass auf. Ich habe alles versucht und ich habe auch gedacht, dass es vielleicht schaffen könnte, aber es ist doch eine Sache, die kann ich, und da ist er auch nie geflogen. Also wir waren schon dicht davor, weil er auch aus seinem Trott raus wollte und ja, vielleicht klappt es irgendwo später mal.
Gibt es etwas, was du jetzt gerade siehst, was du gerne in den nächsten Jahren noch erleben möchtest? Gibt es etwas, was für dich im Moment so, wo also, du sagst, wenn das jetzt noch passiert, dann?
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es im Augenblick so ist für mich, dass ich eigentlich ganz gerne Zuschauer bin. Ich weiß, ich bin in einer glücklichen Situation, unser Sänger ist noch voll in seinem Gesangssaft. Wir haben gerade eine Platte gemacht, die sehr erfolgreich ankommt bei den Journalisten weltweit. Und ich möchte gar nicht irgendwas, ich lasse mich sozusagen, ich spiele den toten Mann auf dem Fluss, der mich irgendwo auf Amazonas, der mich irgendwo mal aussteigen lässt und das bewusst erleben und so weiter. Weil ich in der Vergangenheit ja sehr viel durch meine Aktivität als Manager auch oder als, sagen wir mal, jemand, der laufend irgendwelche neuen Sachen angeschoben hat, ich will das nicht mehr, weil ich glaube, durch die Energie, die ich habe und von dem, was ich jetzt anschieben würde, meine Kollegen überfordert werden würden. Und das ist nicht gut, weil, sagen wir mal so, für das, was wir machen, genau wie die Rolling Stones auch, braucht man schon so viel Kraft, dass man jetzt nicht noch übermütig an irgendwelche anderen Visionen rangehen müsste, die den anderen schon schwindelig macht. Also ist es für mich, und das macht mir Spaß, nachdem ich auch nun mit Ricci zu tun habe und meine Familie, eigentlich mit denen zusammen zu fliegen, schön zu spielen, gute Konzerte zu machen und das Ganze in relax und entspannt zu beobachten. Das ist auch eine Sache, wie in der Reise, wie im Reisebus, wo du dich einfach reinsetzt und dann fährst du los. Und wir haben ja genug Leute, Tourmanager, Roadies und so. Man braucht ja nur das machen, was man, wo die Leute einen für sehen, und den Rest kann man genießen. Mit allem drum und dran, was da auf einen zukommt. Anstatt jetzt irgendwas zu wollen und dadurch den Genuss, ich habe viele Sachen, sagen wir damals, dass ich so alles, oder nicht alles wollte, sondern die gewissen Sachen muss, habe ich auf gewisse Sachen verzichtet. So, und die einfach jetzt in der Phase, wo ich jetzt bin, die zu erleben und die auch zu genießen, ist mal eine andere Sichtperspektive. Ist ungefähr, als wenn du anstatt laufen Fernsehen jetzt sagst, nee, jetzt will ich es mal in Riedel sehen. Ne?
Schön, danke. Ich habe im Podcast eine Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Du lebst noch ganz, ganz lange, super erfüllt. Und irgendwann kommt der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und sagen, Rudolf, es wurde alles gelöscht. Die Musik ist weg, alle Interviews sind weg, das Buch ist weg, ist alles weg. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Weisheiten schreiben. Wenn das alles wäre, was die Welt erinnert oder was du dir wünschen würdest, wonach wir Menschen leben, was würdest du aufschreiben?
Love, Peace and Rock'n'Roll.
Super. Vielen, vielen Dank. Danke, Lars. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und danke, dass du dieses wirklich so elementar wichtige Thema, auch wirklich von Meditation, hier nochmal in den Raum gebracht hast. Weil ich glaube, das inspiriert vielleicht auch viele Männer, da auch nochmal reinzugehen, weil es ja einfach alles verändert und transformiert. Und
das ist auch interessant. Die Frauen sind da irgendwie viel offener für als die Männer, die immer noch das Gefühl haben, sie müssten jetzt irgendwie die Welt im Sturm erobern. Ne? Und ich glaube, das ist...
Ja. Es ist Zeit.
Ja. Es beginnt ja auch das Jahrtausend oder das noch größere der weiblichen Energie. Ja. Das beginnt ja jetzt. Also. Ja.
Ja. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine riesige
danke
Freude.
Auch für die Dankeschön. Schöne Atmosphäre vielen, vielen Dank. Und die Möglichkeit.
Dankeschön. Ich hoffe, die Folge hat dir gut gefallen, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du dich inspiriert fühlst, wie du auch wirklich deine eigene Spiritualität, deine Anbindung an, ich sag mal, den kosmischen Raum nutzen kannst, um kreativ zu sein, um zu visualisieren und um bereits im Hier und Jetzt das zu sehen, was vor dir liegt und deinen Weg zu gehen, ganz egal, was irgendjemand sonst darüber denkt. Denn wenn du es sehen kannst, ist es möglich. Und ja, schau vorbei auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Lass mir deine Gedanken da zu der Folge von heute. Was hast du mitgenommen? Was war deine Erkenntnis? Hol dir das Buch Rock Your Life. Es lohnt sich auf jeden Fall, es zu lesen. Lars ist ein so fantastischer Autor. Du hast Rudolf jetzt gerade kennengelernt. Ich glaube, das Buch ist nochmal natürlich nochmal viel tiefer. Also lies es, verschenk es. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, bis Ende März kannst du dich noch anmelden zu Löwenherz, die geheime Kraft der Vergebung. Ein Kurs, der dir in 7 Modulen dabei hilft, mit deiner Vergangenheit aufzuräumen, Frieden zu schaffen, dir deine Power zurückzuholen, deine Energie zurückzuholen, um im Hier und Jetzt die Zukunft zu erschaffen, die du gerne leben möchtest. Alles dazu findest du in den Shownotes. Es haben tausende Menschen Löwenherz schon gemacht und das Feedback ist durchweg so positiv, transformierend und schön. Kannst du dir alles auch durchlesen auf der Seite. Link ist in den Shownotes. Und jetzt schicke ich dir eine riesige Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Geh deinen Weg. Glaub an dich. Es wird immer weitergehen. Und es ist schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.